Podcast.
Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Landkreis Cham Podcast. Und heute ist ein Gast bei mir, oder ich eigentlich bei ihm, so verlangt es derzeit das Corona-Gesetz oder die Auflagen. Als Einzelner darf ich jetzt zu dir nach Hause. Herzlich willkommen im Podcast Robert Riedel, mein Kreistags- und Stadtratskollege und auch einer, der mich von Anfang an immer gefördert hat und auch mitentdeckt. Und du warst auch der Erste, der mich gefragt hat, komm mit auf die Liste. Da bin ich dir jetzt Vorschusslorbeeren eigentlich schon sehr dankbar, auch heute noch dafür, dass es so läuft. Und umso mehr freue ich mich, dass du in der ersten Ausgabe, in der dritten Ausgabe, dabei bist. Und heute geht es eigentlich um, den alltäglichen Wahnsinn, den wir so erleben mit Corona-Pandemie und auch eben, was sich so im Kreistag und vielleicht auch im Stadtrat alles so tut. Kommentieren wir ein bisschen und ja, geben da einfach unseren Senf mit dazu. Vielleicht stellst du dich nochmal vor für so manche Hörer aus dem Landkreis, die dich vielleicht noch nicht kennen, glaube ich zwar eher weniger, aber der Vollständigkeit halber darfst du dich gerne mal vorstellen.
Ja, vielen Dank, Julian. Ich grüße euch alle da draußen. Robert Riedel, bin verheiratet, habe 4 Kinder, bin bei den Freien Wählern seit 9 Jahren, bin Kreisrat seit 2020, Stadtrat seit 2014 und wie ihr bestimmt wisst, habe ich ja für den Landtag kandidiert, habe zwar das 7. beste Erststimmenergebnis in ganz Bayern erreicht, aber dadurch, dass unser Landkreis stimmenmäßig einfach zu wenige Wähler hat, bin ich an der Zweitstimme gescheitert, bin erster Nachrücker. Freue mich, euch bei euch heute zu sein und mit ein bisschen mit dem Julian zu diskutieren. Es gibt ja viele Dinge momentan, die nachzufragen sind und wo jeder eine andere Meinung hat. Möchte aber auch heute gerade wegen der Corona-Pandemie einigen Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern einige Argumente entgegensetzen.
Du legst also gleich voll los. Wir beginnen tatsächlich mit dem Thema, das jeden beschäftigt. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir immer wieder neue Aspekte mit in die Diskussion bringen und dass wir so positiv wie möglich bleiben. Weil was bleibt uns letztendlich anderes übrig? Du wirst wahrscheinlich auch jetzt schon seit Wochen und Tagen zu Hause sitzen, oder?
Ja. Ich habe mich jetzt heute Mittag mit meiner Frau unterhalten. Wir haben uns zurückerinnert, wie wir jung waren. Wir sind jeden Tag am Abend weggegangen. Damals jetzt Thomas Löwenbräu-Stübel, das war das Innentreff. Und wir können uns gut hineinversetzen in die jungen Leute, die jetzt im Prinzip zu Hause gefangen sind. Es ist schwierig und es wird immer schwieriger und es ist für viele auch nicht nachzuvollziehen, aber es gibt doch einige Argumente, um es trotzdem zu tun.
Jetzt ist es so, wenn ich jetzt sehe, die Zahl steigt wieder, es stecken sich wieder mehr Leute an, obwohl wir mitten im absoluten Lockdown, es ist ja nochmal verschärft worden, auch mit dieser 15-Kilometer-Regelung, die ich persönlich jetzt bei all dem Verständnis für den Lockdown ja weniger nachvollziehen kann. Ich finde, dass es schon komisch ist, dass dieser Anteil wieder steigt. Und dann habe ich geschaut, ja, an was liegt's denn? Und zwar liegt es ja tatsächlich auch oftmals an den Seniorenheimen, dass dort die Zahl wieder steigt. Und dann denke ich mir so, okay, wir machen es der Wirtschaft im Moment so schwer, besonders für Selbstständige. Im Januar gibt es keine Hilfeleistungen mehr. Und dort, wo die Inzidenzzahl steigt, dort finden, relativ wenig vor. Also, was will man dann auch anders machen? Aber irgendwie muss man doch neue Ideen finden, um das wieder in den Griff zu bekommen, dass zum Beispiel in den Seniorenheimen die Zahl der Ansteckungen wieder weniger werden. Also finde ich schon, dass man da, ob wir da so eben auf lange Sicht jetzt den besten Weg fahren derzeit, glaube ich, muss schon diskutiert werden.
Ja, da haben wir jetzt bei einem Thema, da wo ich ganz, enttäuscht bin. Weil diesen Seniorenheimen hätte man, meiner Meinung nach, jederzeit in den Griff bekommen können. Aber man hat seit dem ersten Lockdown, waren wir in der Hoffnung, einen zweiten Lockdown wird es nicht geben. Wenn man aber ab März, April letzten Jahres angefangen hätte, sich auf den zweiten Lockdown vorzubereiten, denn die zweite Welle oder überall sagt, das hat ja jeder gewusst. Man hätte FFP2-Maske in alle Heime geben müssen. Das ist eine Voraussetzung. Corona-Pandemie kostet so viel Geld, jetzt. Wenn man damals das Geld in Masken, in Testungen, in tägliche Schnelltestungen für das Personal getroffen hätte, wir waren ja auf Null. Wir waren ja im Sommer praktisch auf Null. Wenn man das der Witterung bedingt, meines Erachtens, wenn man sich aber vorbereitet hätte, wie ich gerade gesagt habe, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Und man kann zum Beispiel von unserer Kanzlerin halten, was man möchte. Ich persönlich halte es für eine gute Kanzlerin. Und wenn man ihr im September, Oktober, wenn die ganzen Bundesländer, die ganzen Präsidenten der einzelnen Bezirke auf sie gehört hätten, wäre man nicht so weit gekommen. Aber dieser Lockdown-Light im November, der hat uns überhaupt nichts geholfen. Zum anderen ist natürlich so, es gibt natürlich auch viele Leute, die das überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ich war letzte Woche in einem Abholmarkt. Und wenn in einem Abholmarkt ein einzelner 90 Kasten Bier holt, ich habe das gesehen, ja, dann wird er den nicht daheim in seinem Keller trinken.
Ja, ich habe auch einen Kumpel, der kennt wiederum jemanden, der so eine kleine Pizzeria hat. Und der hat dann zu ihm gesagt, mich wundert's schon, dass es gewisse Haushalte gibt, die sich 12 Pizzen bestellen. Das muss aber schon eine ziemliche Familie sein. Also ich glaube, dass durch die Nachverfolgung, wer wie viel Bier verkauft oder kauft oder Pizzen und sonst was, würde man ja wissen, dass in den Kellern ja irgendwelche Partys stattfinden müssen. Das muss, also komm, das ist ja irgendwie offensichtlich auch. Und da wundert's mich schon, dass bei all den Auflagen und bei all dem, was Corona so mit sich führt, dass immer noch Leute gibt, die dann sagen, ja komm, lass uns dann zu 12 irgendwie auf irgendeine Hütten oder in den Keller gehen und dann machen wir gemeinsam Feier. Und das finde ich ist irgendwie dann schon ärgerlich und verantwortungslos, aber tatsächlich gibt's das auch häufig, auch jetzt noch. Und deswegen steigen ja auch wieder die Zahlen. Und im Umkehrschluss finde ich es dann aber auch wieder heiß diskutiert in meiner Familie, weil ich immer noch Befürworter bin, dass man das hätte organisieren können. Aber mit dem, die Leute gehen hoch und so weiter, hätten wir den offen gelassen, dann hätten wir überall oben an der Bergstation und an der Talstation hätten wir Zählautomaten gehabt, wir hätten Schranken gehabt, Parksystem, was funktioniert hätte durch Angestellte, dann hätten wir das vielleicht besser in den Griff bekommen. So. Und wenn sich Leute im Individualsport betätigen, dann finde ich das doch eher gut. Und jetzt im Umkehrschluss verbietet man das dann auch wieder. Ja, es ist jetzt chaotisch. Wieso? Weil auch keiner aufpasst. Hat ja keiner offen. Kann ja auch keiner aufpassen in dem Sinne. Und das hat mich schon positiv gestimmt, wir waren ja damals auf dem Aber und haben uns mit dem Geschäftsführer unterhalten und der hat uns auch alles gezeigt. Das war schon toll, was der alles so in die Wege leiten wollte eigentlich. Aber im Moment sieht's eher trotz Schnee, also ich glaube, wenn ich mal so offen sagen darf, der beißt sich wahrscheinlich in den Hintern, wenn er sieht, perfekte Gelegenheit jetzt für Ski, aber darf nicht öffnen. Das ist schon schade.
Es ist ja so, Julia, wir wissen ja, von diesen ganzen Maßnahmen, die getroffen worden sind ja nicht alle nachvollziehbar. Wir waren ja am Eck, wir waren mal am Haber mit unserem Landtagsabgeordneten Tobias Gotthard und wir haben gesehen, wie viel Geld die Leute investiert haben. Am Eck oder am Haber Hunderttausende von Euro investiert, nachdem sie im September die Auflagen bekommen haben. Haben alles erfüllt, haben sich vorbereitet, allein die Beschneiung des Eck kostet 75.000 Euro und dann ist doch alles wieder geschlossen worden. Es hätte sicher Möglichkeiten gegeben. Genauso kann ich ja nicht verstehen, warum soll ich nicht Tennis spielen? Mein Gegner, der ist 30 Meter von mir entfernt, ich brauche ihn auch nicht, wenn ich hinterher gewonnen oder verloren habe, ich brauche ihn auch nicht gratulieren. Warum soll ich das nicht machen? Es ist Ansteckungsgefahr gleich null. Ich brauche mich nicht duschen, weil dann gehe ich in meinen Trainingsanzug und fahre wieder heim. Aber warum soll ich diesen Sport nicht betreiben? Warum soll ich nicht langlaufen? Mhm. Das ist, okay, Schwimmbäder müssen geschlossen bleiben, ist klar. Erstens einmal, die Luft da drin, wenn viele Leute sind, da kann sich das Virus ganz schnell verbreiten. Aber gewisse Dinge, auch im Einzelhandel. Meine Frau hat auch ein Geschäft. Mhm. Und du kriegst ja momentan nur jetzt im zweiten Lockdown feste Mieten und so weiter ersetzt. Es sind keine Einnahmen da, es bleiben aber die Ausgaben, die bleiben ja. Und da ist es jetzt nicht nachvollziehbar, warum hat jetzt eine Drogerie zum Beispiel offen, die einen Saft verkauft. Aber alle anderen Dinge sind ja nicht systemrelevant, die dürfen aufhaben. Warum kann man mir ein Blumengeschäft, es gibt so viele Beerdigungen zum Beispiel. Ja. Es ist so schwierig, weil es keine Ware gibt. Und warum sollte nicht einer ins Geschäft reingehen? Warum ist jetzt ist ja am Montag dieses Call and Collect erlaubt, warum ist das nicht geregelt? Es ist noch nicht geregelt. Es weiß kein Einzelhändler, wie er das machen soll. Meine Frau hat gesagt, ich kann doch den Blumenstrauß nicht vor die Tür stellen, bei minus 13 Grad. Ja. Der ist ja kaputt. Also muss eine Möglichkeit geben, den Laden als Einzelperson zu vertreten. Und das verstehe ich nicht, dass man etwas macht, aber nicht sagt, wie es geht.
Obwohl man ja schon eigentlich von der ersten Welle hätte wissen oder überlegen müssen, Mensch, da kommt noch ein Winter. Die Virologen, die waren sich ja da auch einig. Der Winter, der wird nochmal ziemlich hart. Es wird dunkler, es wird kälter, es sind sowieso mehr Leute krank und so weiter. Immunsystem ist eh geschwächt. Dass man dann gesagt hat, man lernt aus dem ersten Lockdown hin in den zweiten Lockdown. Manchmal habe ich so dieses Gefühl, man ist jetzt genauso wie im ersten Lockdown manchmal etwas, naja, steht man wieder vor demselben Problem wie vor einem halben Jahr auch schon. Es ist allerdings schwer. Ich möchte mit keinem tauschen, der jetzt da Entscheidungen fällen muss. Sage ich dir auch ganz ehrlich. Ja. Weil du kannst es im Moment nur verkehrt machen. Und vielleicht wäre jetzt der Punkt gekommen, wo man dann auch wieder auf Facebook und so weiter, was die Leute da teilweise kommentieren. Das ist ja unglaublich. Egal wie du tust es immer verkehrt und dann wird wild beschimpft und wüst beschimpft und es ist echt traurig, was da derzeit auf den sozialen Medien passiert. Gut, aber man lernt ja auch von dem Präsidenten mit Blick auf die USA, der ja auch im Moment, der ist jetzt gesperrt, er hat jetzt keinen Twitter-Account mehr.
Der ist gesperrt, der hat seinen Account ist gesperrt, aber den lassen wir jetzt einen Moment außen vor. Was ich noch sagen wollte, ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn die Politik auf Hoffnung setzt, dann ist sie verloren. Also die haben gehofft, es gibt keine zweite Welle. Man hätte alle Klassenzimmer, alle mit diesen Luftaustauschautomaten ausstatten können. Ich habe kein Problem. Man hat Zeit gehabt von April bis Oktober. Wenn ich jede Klasse diese Lüftungsanlagen einbaut, das hätte was gekostet. Aber der Lockdown, der kostet ein Vielfaches. Das hätte man alles machen können. Es kann doch nicht sein, dass der Werklehrer einen Automaten baut, der die Luft reinigt. So eine Behelfslösung. Da hätte man ja rechtzeitig da reagieren können. Und das ist das, was ich der Politik am meisten vorhalte. Genauso ist es ja mit unserem Kultusminister. Der Kultusminister ist jetzt der schwarze Peter. Der Kultusminister macht aber keine Plattformen. Mhm. Es geht nicht, dass die ganzen Schulden in Bayern nur eine Plattform bedeutet. Es gibt da genügend. Ob das Mavis ist, ob das Microsoft ist, ob das Skype ist. Es gibt ja so viele. Man muss das regeln. Also okay, diese Schulen nehmen diese eine Plattform, diese Schule nimmt die andere Plattform, das muss man steuern, dann ist auch keine überlastet.
Das hätte man machen können. Du bist ja ehemaliger Lehrer gewesen. Wie schätzt du die Situation ein? Vielleicht hast du noch ein paar Kollegen, die dir so Statusberichte erzählen. Wie läuft es derzeit so ab an den Schulen? Und wie würdest du, wenn du noch einer wärst, sowas handeln?
Ja, meine Tochter ist ja Lehrerin am Förderzentrum und auch an der Mittel- und Grundschule als Inklusionslehrerin. Es ist momentan sehr schwierig, vor allem die Schwierigkeit ist vor allem in der ersten, zweiten Klasse. Ich habe die letzten 25 Jahre meiner beruflichen Laufbahn habe ich ja immer erste und zweite Klasse gehabt. Und die Kinder, die brauchen die Person, die brauchen die Mimik, die brauchen die Gestik und hinter einer Maske sind die gar nichts. Das ist also die größte Schwierigkeit in den unteren Klassen. Dann ist es so, dass ja die unteren Klassen einfach mit der Bedienung dieser neuen Medien einfach noch nicht so auf der Höhe sind. Und ja, gerade in dem Förderzentrum, wo ich tätig war, ist es auch so, dass zu Hause diese Geräte zum Teil gar nicht vorhanden sind.
Ach so, ist das echt so?
Das ist leider so. Okay. Und da muss man halt schauen. Wenn ich noch da wäre, ich hätte jetzt für meine Kinder hätte ich eine Bettelaktion gestartet. Ganz ehrlich, ich wäre zu den Betrieben, zu den Geschäften hingegangen und hätte gebettelt um Spenden, dass ich meinen Kindern ein Tablet kaufen kann und dass ich auch von mal vielleicht für ein halbes Jahr auch den Anschluss für daheim finanzieren kann, wo es nicht möglich ist. Weil sonst sind diese Kinder ausgeschlossen.
Ja.
Das, da kann man aber vorstellen, dass in anderen Schulen, zwar nicht so eklatant ist, aber dass da auch noch einige gibt. Meine Tochter hat 3 Buben. Mhm. Die braucht 3 Geräte.
Ja.
Ja, die braucht 3 Geräte. Und das erste ist kostspielig und es ist ja nicht so einfach. Aber und da ist das ist auch wieder, was ich der Politik vorhalte. Ich weiß nicht, was die für Berater haben, weiß ich nicht. Sie haben auf alle Fälle keine guten Berater. Man hätte das auch genauso wie das andere ab April schon planen können. Das wäre alles möglich gewesen. Man hätte die ganzen Plattformen sich mit denen in Verbindung setzen und das einteilen können. Also es hätte genügend Möglichkeiten gegeben. Es ist nicht einfach. Das weiß ich. Aber wenn ich nicht rechtzeitig anfange, dann bin ich dann, wenn es soweit ist, in Zeitdruck. Und dieser Zeitdruck führt dazu, dass Mavis nicht funktioniert, dass das nicht funktioniert, ist ganz klar. Und natürlich, einer kriegt das Fett ab, genau wie sie jetzt auf der anderen Seite von der CSU die Hummels Fett abbekommen hat.
Ja, die ist ja jetzt Europaabgeordnete weggelobt worden.
Gibt's jetzt dasselbe? Das wird wahrscheinlich Professor Piazzolla auch passieren, kann ich mir vorstellen. Also ich bin zwar kein Wahrsager, aber ich hoffe es nicht. Aber
Na, da finde ich aber jetzt dieses Abschieben da von der Hummel nach Europa, finde ich auf so vielen Ebenen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so ein falsches Signal. Okay, sie hat vielleicht nicht die Leistungen erbracht, die man von ihr gewünscht hätte in gewisser Hinsicht. Das letzte Abschussargument waren da diese Campingkühler für die ganzen Impfstoffe. Unabhängig davon gab es ja vorher auch schon mehr. Aber dass man dann, wenn jemand Mist verzapft, dann abgeschoben wird nach Europa. Und es ist ja, und eigentlich möchte ich in dem Podcast vermeiden, auf Parteien so einzugehen, aber tatsächlich ist es ja auffällig bei der CSU, alles, was zweite Klasse ist irgendwie oder was für Deutschland nicht mehr ausreichend dient, die kommen dann nach Europa. Für mich ist Europa als jemand, der sehr gerne verreist, der gerne Länder mag, der sich auch bei Duslage beteiligt, hat das einen deutlich höheren Stellenwert. Und jetzt schaust dir doch alle mal an, diese ganzen Kandidaten von der CSU, muss man ja wirklich sagen, die werden abgeschoben in die EU und ist uns die EU nicht mehr wert als Politiker der zweiten Garde? Ich denke da bloß mal an den hochgelobten Herrn Weber zurück, der ja auch, das war ja der aus Bayern, der wird jetzt dann in der EU der Chef und so weiter, das hat Angie ja nie zu dem wirklich gehalten und bis er geschaut hat, war der weggesäbelt, der eigene CSU-Mann, also das ist immer nur, die zweite Geige kommt dorthin und das sollte uns doch besonders auch in der Zeit der Pandemie, in der das international passiert, ist das doch ein völlig falsches Signal, dass man jemanden, der hier keine gute Arbeit leistet, weggeschoben wird in die EU. Das hat die EU nicht verdient und die EU muss reformiert werden. Aber die Reformation wird nie geschehen mit Leuten, die es hier nicht schaffen, die kommen dann weg. Außerdem, wie repräsentieren wir uns zu unseren Partnern in der EU? Wenn lauter Leute dort sitzen, die zweite Garde sind letztendlich. Und was denken die Leute? Dass da verstärkt sich doch immer mehr dieser Gedanke, dass das in der EU, das ist doch so ein Saftladen, da kommen eh bloß die anderen hin und so weiter, was machen die bloß? Die guten Innovationen werden mit so einem Vorgehen und die eigentliche Grundidee kommt immer mehr in den Hintergrund, weil man Minister weglobt oder die dann irgendwie nach Brüssel verschiebt und so weiter und so fort. Und das war auch nach der Wahl, war meines Erachtens ein Skandal. Die Leute wählen jemanden und es kommt jemand anders. Also das Hallo. Und da verliert man dann auch dieses Vertrauen in dieses so wichtige Konstrukt Europa, was uns so, wir sind die Gewinner. Und die Gewinner entsenden dort Leute hin, die hier bei uns nicht genug geleistet haben. Na wunderbar.
Spaßig gesagt, ist also absolut richtig und ich bin auch traurig darüber. Aber andererseits dürfen wir froh sein. Ich habe auch schon Angst gehabt, dass jetzt die Hummel zur Verkehrsministerin in Berlin machen und uns Scheuer runterschütten. Dann hätte man nämlich tatsächlich die da gehabt. Also bin ich froh, dass es nur zur EU gegangen ist. Also spaßeshalber. Nein, es ist richtig. Man schiebt Leute. Es geht ja nicht der Kopf. Es geht ja nie der Kopf oder ganz selten der Kopf. Mhm. Es muss immer ein anderer Roll, einer, der drunter ist und das war es jetzt die Hummel. Ich kann jetzt ihre Arbeit, ich weiß zwar, was ich gemacht habe von der Weite, aber ich kann es von der Nähe nicht beurteilen, ob sie so schlechte Arbeit geleistet hat, da sie hat abschießen müssen. Das steht mir auch nicht zu. Aber es ist natürlich schon komisch, von heute auf morgen, ohne Ankündigung, okay, der Nachfolger, Klaus Holicek, ich kenne den, kenne ich persönlich, ist ein guter Mann, weiß ich, der sich nichts gefallen lässt, war der Einzige, der der AfD im Landtag richtig Parole geboten hat. Mhm. Also, ja, der wird schon machen, schauen wir mal.
Ja, schon, also das glaube ich auch. Generell, man neigt ja immer dazu derzeit und wir tun es ja letztendlich auch hier, die Meinung zu sagen und man weiß dann auch, es gibt viele Hobby-Virologen und so weiter und so fort. Chance aus Corona gibt's ja schließlich auch. Was ich zum Beispiel gut finde ist, dass jetzt diese Pandemie uns aufgezeigt hat, hey, wir lassen immer mehr im Ausland herstellen, Medikamente kommen auch aus China, die Masken, die kommen aus China, wir sind abhängig immer mehr von denen und die Pandemie zeigt uns den Spiegel auf, Made in Germany oder Europa ist verdammt wichtig und kommt immer seltener vor und wir müssen wieder mehr in unser Land holen. Und das finde ich ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Gut, ist jetzt keine Neuheit, die man jetzt erst seit der Pandemie weiß, aber jetzt tut man es halt eben auch. Die FFP2-Masken kommen jetzt aus Bayern beziehungsweise aus Thüringen, auf jeden Fall aus Deutschland. Und das finde ich ist schon mal ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu vor einem Jahr, weil wir unabhängiger vom Ausland sind. Also das finde ich schon gut.
Ja, die Versäumnisse, die in den letzten Jahren, ich muss nicht sagen Jahren, sondern Jahrzehnten gemacht worden sind, hat ja diese Pandemie jetzt deutlich aufgezeigt. Und das ist das Positive, wenn man daraus lernt. Ja. Ja, man hat das Krankenhaussystem ausbluten lassen. Man hat ausgedünnt, nur wegen Profit. Da stellt sich dann die Frage, war die Privatisierung dieser Krankenhäuser das Gelbe vom Ei, ja, die nur auf Profit ausgerichtet sind? Ja, man hat Stellen abgebaut. Man hat in Pflegeheimen Stellen abgebaut, weil es nicht mehr zum Finanzieren ist. Man hat sich nicht um Pflegepersonal gekümmert, ob in Krankenhäusern oder in Altersheimen oder das hat darunter gelitten und jetzt kriegt man die Rechnung. Und ich gehe davon aus, wenn jetzt das vorbei ist, hat man alles schnell wieder vergessen.
Ich hoffe nicht. Dann wäre es schlecht.
Jetzt hat man die Möglichkeit, okay, was haben wir versäumt? Das hat es uns jetzt ganz deutlich aufgezeigt. Ja. Ob im Bildungsbereich, ist ja nichts anderes, im Bildungsbereich ist ja dasselbe. Es haben ja Unmengen Lehrer gefehlt. Ja. Dass man jetzt diese Versäumnisse, die man jetzt entdeckt hat, nach und nach abstellt. Wenn das passiert, ja, dann haben wir vielleicht, aber Menschenleben kann man nie profitieren. Es hat so viele Tote gegeben. Aber trotzdem können wir aus dieser Pandemie dann auch viel Positives herausziehen.
Ja, genau. Ich hoffe halt, dass man aus dem lernt und dass es nicht in Vergessenheit gerät. Was ich zum Beispiel auch toll finde, ist, wenn man jetzt am Hauptbahnhof in München durchspaziert, sieht man jetzt überall so Desinfektionsspender. Das ist deutlich besser als vorher. Das kann auch gerne so stehen bleiben. Von mir aus gern so eine Pflicht, dass man einen Desinfektionsspender in so ein Geschäft stellt. Das ist ja insgesamt eine gute Entwicklung, besonders auch bei den Bahnhöfen und Zügen und so weiter. Also es gab auch seine schon jetzt auch positive Auswirkungen von Corona, muss man auch sagen. Und das zeigt auch eben auf. Und es geht in gewisser Weise auch was vorwärts. Beispielsweise Digitalisierung von Ämtern, finde ich auch. Hat mir jahrelang gesagt, ja, ist datenschutzrechtlich sehr schwer, hier Ausweis digital beantragen oder irgendwie Amtswege ins Internet zu verlagern. Jetzt sind sie gezwungen, jetzt ist es möglich und es ist deutlich angenehmer für die Leute, weil also gewisse Dinge können ja wirklich übers Internet gemacht werden und da sehe ich jetzt schon einen gezwungenen, schnellen Vorsprung und auch Innovation dahinter. Das finde ich ist gut.
Ja, dieses Homeoffice, ich habe jetzt in der Studie gelesen, ist ja so, man glaubt, dass zwar nicht alle bleiben, aber dass ungefähr 30%, die jetzt Homeoffice haben, machen, dass die auf Dauer bleiben. Das hat die Auswirkung zum Beispiel, rein klimatechnisch, die brauchen im Auto fahren. Ja, Und wenn du gerade sagst, Verlagerung von Ämtern aufs Land, da bin ich jetzt wieder Stadtrat und Kreisrat. Ich muss ganz ehrlich sagen, unser altes Krankenhaus, das so hohe Räumkapazitäten hat, wird ja irgendwann in naher Zukunft als Asylheim oder Flüchtlingsheim wieder aufgelöst werden, früher oder später. Und dann haben wir Gebäude zur Verfügung, wo man eben solche große Anzahl von Leuten, von Beamten oder auch Firmen oder Callcenter, das Telekom ein Callcenter nachkürzlich verlagert, ist zum Beispiel etwas, Telekom hat riesige Callcenter.
Ja, das habe ich übrigens letztens schon gedacht, als ich mal so wieder, ich war bei Ende 2020, ich habe über unseren Wahlkampf nachgedacht und was waren alles so die Inhalte und dann habe ich mal oben im ersten Stock bei meiner Freundin, da ist es alles so gelagert, die ganzen Flyer und so und ich lese mir das wieder durch. Und da waren so viele Punkte mit dabei. Ich möchte uns jetzt nicht selbst beweihräuchern. Bin ich kein Fan von. Aber ich weiß ganz genau, dass wir damals belächelt worden sind für viele Inhalte, zum Beispiel auch Homeoffice, dass es sehr wichtig wird hier im Land, deswegen ist das Internet wichtig. Dann hieß es als Antwort, da kann ich mich noch erinnern, ja, der mit seinem Homeoffice, da werden wir schauen, wie lange, ob das wirklich kommt und so weiter. Und zack, kam die Pandemie und von heute auf morgen war das Internet wichtiger denn je. Und genau dieser Aspekt war auch wichtiger denn je. Und da habe ich mich irgendwie dann doch manchmal etwas bestätigt gefühlt, auch in anderer Hinsicht. Und damit kommen wir ja, Mensch, das habe ich in der Frank-Elstner-Moderationsschule gelernt, zum Thema Kreistag. Es gibt ja da auch einige Dinge, die wir hier diskutieren könnten. Zum Beispiel ja den Vorstoß mit dem Ferienausschuss. Vielleicht, Robert, möchtest du das kurz unseren Hörern erklären, um was es da geht, was da der Vorschlag gewesen ist.
Ja, der Vorschlag ist ja ganz einfach. Der Landrat wollte, dass wir abstimmen, dass wir nicht mehr den gesamten Kreisrat tagen lassen, sondern der Kreisrat vom Vertreten, die gleich personell besetzt sind wie der Kreisausschuss, den Kreistag also minimieren und nur noch diese Leute abstimmen.
Das heißt also, die Sprecher der einzelnen Listen sind dort je nach Mehrheitsverhältnis.
Genau. Also das Mehrheitsverhältnis ist im Prinzip dasselbe. Bloß, wir haben ja bloß 3 Kreisratssitzungen im Jahr. Und wenn der Kreisausschuss diese Aufgabe wahrnimmt, also wird erstens einmal der Kreistag degradiert zur Bedeutungslosigkeit. Ja. Zum Zweiten, wir gehen andere Parteien normal nichts an, aber kleine Parteien, die keine Fraktion sind, haben keinen Sitz im Kreisausschuss. Das heißt, die Linken, ÖDP, FDP sind überhaupt nicht mehr vertreten, haben also überhaupt keine, können sich keine Meinungsbildung machen. Information ist bedeutend schlecht, wird bedeutend schlechter und abstimmen können sie überhaupt nicht mehr. Ja. Zum Dritten gibt es in der Landkreisordnung dieses Szenario überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht vorgesehen.
Was mich an diesem Vorschlag unglaublich stört, wenn ich ehrlich bin, ist auch die Formulierung bis auf Weiteres. Wir tagen bis auf Weiteres in einem Ferienausschuss. Und was heißt eigentlich bis auf Weiteres? Bis man mal wieder Lust hat, dass wir alle zusammen tagen? Und ich gebe dir da in allen Punkten wirklich recht. Es ist jetzt kein regelmäßiges Treffen von 60 Leuten, so wöchentlich oder sowas, wo man sagt, die tauschen sich ja regelmäßig ihre Viren aus, sondern es gibt auch Möglichkeiten, mit dem Know-how aus dem Landkreis Cham für maximale Hygiene zu sorgen. Das ist möglich. Ich war zum Beispiel jetzt diese Woche mit einem Unternehmen in Pösing. Die setzen zum Beispiel, das ist in Asien gang und gäbe, in Südkorea zum Beispiel, da sind ja viele Menschen, oder in China, und die setzen auf Wasserstoffperoxid, Achtung, in einer so geringen Menge, dass es nicht giftig oder schädlich ist für Leute, um die Oberflächen zu reinigen. Das war ja in Liebenstein, als wir uns zu Tellern gesehen haben, die setzen ja auch auf sowas, um die Betten zu desinfizieren, auf die Fläche und so weiter. Funktioniert super. So, und ich finde, der Ansatz mit dem Know-how aus dem Landkreis Cham, gekoppelt mit Abstand und von mir aus auch einer durchgehendes Tragen von FFP2-Masken Und eben auch dem Lockern, dass man jetzt eher leichter sagen kann, Mensch, ich fühle mich unwohl als Kreisrat, dass ich da mit dabei bin in dieser Sitzung. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Das soll man dann auch akzeptieren. Aber ich finde, es ist absolut undemokratisch, dass man überhaupt Leute ausschließt über so lange Zeit. Denn es ist ja so, wenn ich ein Problem habe, dann ist es oftmals was sehr Intimes und du suchst dir ja deine Vertreter aus, denen du dich anvertraust. Ich zum Beispiel hätte da auch meine gewissen paar Leute, bei denen ich sage, denen vertraue ich gerne mal meine Probleme an. Da geht es ja oftmals um Sorgen von Bürgern. Und damit also muss ich wieder was weitergeben. Bürger wollen auch, dass gewisse Leute was vortragen, weil es zu denen besser passt. Und die gehen auch davon aus, du bist ja auch dafür gewählt. Und es ist nicht mehr möglich durch diesen Ausschuss auf Dauer. Und es ist ja auch ein Ferienausschuss gewesen, darf man nicht vergessen. Ferienausschüsse sind für die Ferienzeit da, wenn weniger passiert, wenn es sowieso ruhiger ist. Da macht das Ganze ja Sinn.
Und bei den Ferien weiß man, wann die Ferien beginnen und wann sie wieder enden. Ich muss ja ganz deutlich sagen, wenn ich die letzte Kreistagssitzung anschaue, wo man als Leiter der Versammlung es nicht einmal fertig gebracht hat, die Fraktion der AfD zum Tragen einer Maske zu bewegen. Ja. Aber jetzt die gesamten von den 60, 50 Kreisräte auf Eis zu setzen, ja. da ist kein Verhältnis mehr da. Und deswegen, ich habe mal abgelehnt, ich weiß noch nicht, es ist noch keine Entscheidung gefallen. Man hat weder in der Zeitung etwas gelesen, noch hat uns der Landrat, die Kreisräte, benachrichtigt. Es ist noch nichts gekommen. Ich weiß es nicht, wie es ausgeht. Muss sagen, sehr enttäuscht, wenn man nicht mehr die zwei- oder dreimal im Jahr tagen, wobei man mir ja, wir waren ja bei der letzten Sitzung in der Halle in Roding, in der Stadthalle, die ist so groß, wo die Abstände, da haben wir keinen 1,50 Meter Abstand gehabt, sondern haben wir 4 Meter, 5 Meter Abstand gehabt. Also es war alles vorhanden. Also man kann das zwei-, dreimal im Jahr jederzeit meines Erachtens verhandeln.
Man muss ja mit dazu sagen, wir tagen ja wirklich selten. Die Wahl war im März und wir haben uns von März bis Januar zweimal gesehen als Kreistag, als vollständiger Kreistag. Man muss aber mit dazu sagen, der erste war bloß ein Hallo, willkommen. Da wurde noch nichts ausdiskutiert oder debattiert. Letztendlich gab es in der Zeit zwischen März und Januar, also März 2020 und Januar 2021, gab es einen Kreistag, der wirklich anständig gearbeitet hat mit Diskussionen.
Der war im November. Und ich habe den nie verstanden. In der Corona-freien Zeit,
da gab's
Juli,
keinen,
August, ja. September, wo man das gefahrlos hätte machen können, hat es nichts gegeben. Entweder war nichts an Themen zu besprechen, ich weiß es nicht, kann man es nicht vorstellen.
Ja doch, die Themen gibt's doch zu genug. Wir haben jetzt mit dem ÖPNV, mit dem digitalen Ausbau, wir haben so viele Baustellen und jetzt, wir leben mitten in der Pandemie, auch schon im Sommer leben wir mitten in der Pandemie. Gibt es da nichts zu diskutieren mit Weichenstellungen? Und jetzt, wenn es um die Finanzen geht, das ja im Moment sehr diskussionswürdig ist wegen Corona und so weiter, sollen das weniger Leute beschließen. Und irgendwie ist es schon, also meines Erachtens schon sehr fragwürdig, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe die große Hoffnung, weil ja doch ein gewisser Gegenwind gekommen ist, dass die Entscheidung nochmal überdacht wird und dieser Ferienausschuss nicht installiert wird.
Ja. Gut, das war jetzt die Kreisebene. Jetzt kommen wir wieder zur Stadt Bad Kötzing. Da gab es ja auch Neuigkeiten in der letzten Sitzung im Dezember, also die Abschlusssitzung 2020 des Stadtrates. Da gab es ja News bezüglich einem Hotel in Bad Kötzing, einem Gesundheitshotel. Und wie lange bist du eigentlich im Stadtrat? Seit wann? Das hast du vorhin erzählt.
Seit
7 Jahren. Da hat sich ja einiges getan, auch bezüglich Gesundheitsstandort Bad Kötzing. Ich glaube, jemand mit mehr Erfahrung als ich als Stadtrat kann, glaube ich, mehr kommunizieren, was es mit dem Gesundheitsstandort Bad Kötzing so auf sich hat und was die Philosophie dahinter ist.
Ja, es ist ja so. Ich sehe meine Aufgabe als Stadtrat, sehe ich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Kötzing und seiner Gemeinden so liebens- und lebenswert den Ort zu machen. Mhm. Und dazu gehört, ich muss Infrastrukturen schaffen. Und eine dieser Infrastrukturen ist der Gesundheitsstandort Bad Kötzing. Wir haben ja gleich Anfang 2014 es in die Wege geleitet, das Sino Kur zu bauen. Hier ist etwas geschaffen worden, das weltweit einmalig ist. Weltweit, man muss sagen. Und wenn ich mit den Worten von Professor Dr. Würr, unserem Stadtratskollegen, spreche, wir sind nicht in der ersten Liga im Gesundheitswesen, sondern wir sind in der Champions League. Dieses kürzliche Gesundheitslebensstilprogramm ist etwas, was die Zukunft bedeutet. Und wenn wir jetzt, das heißt, das Lebensstilprogramm beinhaltet Kneippsche Lehre und chinesische traditionelle chinesische Medizin miteinander vereint. Nicht mehr auf Basis der Kuren, das ist ja out, und viele Bäder, viele Heilbäder in Bayern oder in ganz Deutschland nagern am Hungertuch, weil sie sich nicht davon gelöst haben. Es gibt aber keine Kuren mehr, das ist vorbei. Aber das wird es auch die nächsten, vielleicht kommt es irgendwann wieder, weiß es nicht, aber ich glaube eher nicht. Und wir beschreiten einen anderen Weg. Eintages-, Zweitages-, Dreitages intensive Betreuung mit diesem Lebensstilprogramm. Und dann ein Jahr weiter betreuen übers Internet. Hier wird alles angeschaut, hier wird alles überprüft, es wird begleitet. Und das ist die Zukunft. Und wenn wir jetzt ein Hotel bekommen in Keitersbach, dann muss ich sagen, ist das für die Stadt Bad Kötzing ein enormer Gewinn. Ich höre ja die Stimmen schon wieder, oh, Flächenversiegelung. Ich bin gegen Flächenversiegelungen. Aber hier wird keine neue Fläche versiegelt. Es steht ein großes Hotel, eine Pension drauf. Es steht drauf ein...
Naja, ist ja keine Pension, die belebt. Es ist ja eigentlich eine Bauruine.
Es ist auf der rechten Seite eine totale 20-jährige oder über 20-jährige Bauruine. Das wird alles weggerissen und auf diesem selben Standort kommt dieses Hotel hin. Also es gibt keine neue Versiegelung. Zum anderen, es kommen Gäste, 70 Angestellte wird es geben, die er aus der Region, hauptsächlich aus der Region generieren will. Also die Stadt Bad Kötzing, die tut hier enorm profitieren. Und sie bringt uns weiter. Und wenn sie uns weiterbringt, kommen neue Investoren. Das ist ja ein Kreislauf. Da, wo was los ist, kommt wieder was. Drum, wie sind Großstädte entstanden? Das waren auch früher kleine Städte. Und dann hat sich was angesiedelt, sind Leute hingezogen, was Arbeitsplätze gibt. Weil die Infrastrukturen da waren. Wir haben reinkürzlich alles, wir haben alle Schulen. Und unsere Aufgabe als Stadtrat muss es sein, diese Infrastrukturen noch zu verbessern. Die Schulen gut auszustatten, die Straßen herzurichten. Drum, jetzt unser Parkhaus, ist es ein Herzstück in der Stadt drin. Wir müssen es wegreißen, das alte, weil es baufällig ist. Und wir können da kein Loch lassen. Also bauen wir ein Parkhaus, um die Innenstadt zu beleben, um die Straßen, die Querstraßen attraktiv zu machen. Das ist unsere Aufgabe des Stadtrats.
Und ich bin auch schon ziemlich gespannt, was es da für Konzepte geben wird mit dem Parkhaus, auch von den Architekturbüros und so. Und die ersten Überlegungen, die ich so intern gehört habe, die werden definitiv auffallen. Vielleicht entscheidet sich am Ende das Gremium dafür. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, weil ich manchmal schon höre, ja, ihr mit eurem Parkhaus, es ist so wichtig und so weiter. Ich finde schon, weil davon lebt auch die Stadt. Und auch zum Thema Barrierefreiheit mit den ganzen Parkplätzen und mit dem Verkehr. Da gibt's noch so viele kleine Bausteine, die zu machen sind. Und das war eines der Erkenntnisse in diesen letzten Monaten auch, als ich neu gewählt worden bin. Ich habe mich dann auch mit Leuten getroffen, die eingeschränkt sind beim Gehen oder wenig sehen können. Das sind so kleine Puzzlesteine, die man sich anhört und die stimmen. Und die werden jetzt dann auch Stück für Stück dann umgesetzt. Und es ist schön, dass man die Stadt dann so gestalten kann, dass sie immer wieder ein Stück weit besser wird. Es müssen vielleicht nicht immer diese Gigaprojekte sein wie Hotels, sondern die Stadt lebenswerter zu machen. Dass da was vorwärts geht und eine gute Kommunikation ist mir da auch immer sehr wichtig, dass dann da alle in einem Boot sind. Und es dient ja immer dem Wohle der Bürger, wenn man auch diese kleinen Puzzlesteine immer wieder hinbekommt. Eine Aufgabe, die bei mir derzeit ziemlich, wo viele Leute kommen, ist Wohnungen, Immobilien. Das ist noch so eine Aufgabe, die ist, da kommen viele zu mir und sagen, Julian, kennst du eine Wohnung, kennst du, wir wollen ein Haus bauen und so weiter. Hier sind wir ja eigentlich schon ziemlich limitiert. Wir sind ja in dem Tal eingefangen. Müssen wir schauen, was wir da noch für Lösungen finden. Kommen zu dir auch viele Leute wegen Wohnungen?
Ja, es ist klar, dass die zu mir kommen, die rufen mich an. Mich hat eine Frau aus dem Ammersee angerufen. Mhm. Ihr Mann ist Elektromeister, geht jetzt in Rente und sie sagt, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, Herr Riedl, kann man sich den Ammersee leisten, aber wenn man in Rente ist, kann man sich nicht mehr leisten. Sie waren immer im Bayerischen Wald, im Urlaub immer, und sie würden gerne ihren Altersitz hier in den Bayerischen Wald verlegen und wenn man in Kötzting also Häuser zu kaufen oder Grundstücke hätte, wäre das sehr angenehm, sie würden daher ziehen. Und das höre ich immer wieder, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir die Infrastrukturen schaffen, kommen mehr Leute. Wenn mehr Leute kommen, haben wir mehr Einnahmen, mehr nicht bloß Gewerbesteuereinnahmen, sondern auch Einkommensteuereinnahmen. Wenn wir mehr Geld haben, können wir wieder mehr in Straßenbau investieren. Sind wir in der glücklichen Lage, wir sind noch nicht in einer guten Lage, aber wir haben jetzt fast über 26 Millionen, fast auf 10 Millionen die Schulden reduziert. Das heißt, wir könnten theoretisch auch wieder einen Kredit aufnehmen, was wir wahrscheinlich nicht tun. Aber wir sind nicht mehr handlungsunfähig. Wir waren ja vor sieben Jahren handlungsunfähig. Da, wenn sich einer eine Wurstzimmer gekauft hat von der Stadt, hat er einen Antrag bei der Regierung oder beim Landratsrat stellen müssen. Es ist ja so. Und wir sind jetzt wieder handlungsfähig. Und diese Handlungsfähigkeit bringt uns dazu, gewisse Sachen zu tun. Und es geht ja eins ins andere über. Mhm. Wenn wir das Parkhaus bauen, können wir gleichzeitig, wie du gerade gesagt hast, barrierefrei vom Parkhaus zur Marktstraße. Das geht vollkommen barrierefrei. Ja. Es wird dann die Geringstraße erneut gemacht, da wo sowieso ein sehr Stolperstein ist, wenn man da runter geht, höchst gefährlich, wird neu gemacht in dem Zuge. Es wird der alte Friedhof, werden die Mauer gerichtet, dass dem Einsturz gefährdet ist. Also es geht immer eins ins andere über, einfach um die Infrastrukturen immer besser zu machen.
So, jetzt bist du ja noch eigentlich relativ jung in der Politik. Du warst ja vorher eher weniger in der Politik. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Ja, wie es dazu gekommen ist, ich bin ja Politik interessiert, bin ich immer schon. Ich war auch früher mal Mitglied einer Partei, aber nur passiv, war natürlich in Vereinen tätig, war Vorsitzender vom Tennisclub und so weiter. Also ich habe mich schon in soziale Projekte oder in das Vereinsleben mit eingebracht, aber in den Jahren nach 2010, 11, 12 sind so viele Sachen passiert in der Stadt Bad Kötzting, die nicht mehr tragbar waren. Und dann habe ich gesagt, so geht's nicht mehr weiter. Und mein Freund Wolfgang Pilz hat mich dann animiert, doch auch tätig zu sein. Es ist Zeit, Robert, hat er gesagt, dass du dich politisch einbringst. Und das war genau der richtige Zeitpunkt. Wir haben dann den Leuten, den Bürgerinnen und Bürgern einfach klar gemacht, dass es so nicht mehr weitergeht. Wir haben die Defizite aufgezeigt. Wir haben keine Dinge versprochen, die wir nicht halten können. Wir haben einfach Dinge aufgezeigt, dass es nicht mehr so weitergeht. Und hatten einen Kandidaten natürlich vorn dran, der das Zeug dazu hatte. Wir haben es ja nicht gewusst, aber wir haben gewusst, wer das wird, wird ein hervorragender Bürgermeister. Und es ist auch so gekommen. Es ist genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Eine Periode vorher wären wir wahrscheinlich noch gescheitert. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin mit 58 Jahren in die Politik gegangen. Ich habe es nicht bereut. Man lernt viele Dinge anders kennen, man lernt die Politik anders kennen, man lernt, dass Politik sehr viel Kompromissbereitschaft ist, man lernt, dass man nicht immer recht hat, dass man sich andere Meinungen anhören muss, weil vielleicht ist seine Meinung die verkehrte. Solche Dinge lernt man alles. Aber ich bin einmal eingebremst worden, da ist eine Sache erörtert worden im nicht öffentlichen Teil, und alle Sachen aus dem nicht öffentlichen Teil dürfen ja nicht weitererzählt werden. Und das war eigentlich das Einzige, was ich bereut habe, dass ich hier damals das nicht gebrochen habe. Aber jetzt ist vorbei.
Tust du bitte auch jetzt nicht.
Das wäre damals ein großer Skandal gewesen. Er ist vergessen. Ich habe mich damit abgefunden. Wer jetzt nicht mehr, würden sagen, was kommst jetzt daher? Vor einem Jahr wäre es in Ordnung gewesen. Aber ich habe es akzeptiert. Man muss auch akzeptieren gewisse Dinge. Und das lernt man auch in der Politik. Aber wie gesagt, ich werde die nächsten fünf Jahre, ein Jahr ist schon wieder vorbei.
Die Zeit vergeht, das ist echt unglaublich.
Am 15. März war die Wahl. Ja. Am 15. März bin ich am Abend des 15. März oder in der Nacht, bin ich hier gesessen, hier am Küchentisch daheim mit meiner Frau, die hat mich nicht weggehen lassen, weil eben damals die Ansteckungsgefahr so, ich habe nicht mehr mitfeiern können.
Ja, das war so schade.
Das geht mir heute noch ab, aber und trotzdem werden wir diese Feiern auch mit unseren Mitgliedern und den ganzen Mandatsträgern schon noch nachholen.
Ja, das ist so eine Sache, die geht mir ehrlich gesagt schon noch ab. Also ich bin ja dazu gestoßen, als eigentlich schon die Pandemie gekommen ist und es klar war, dass jetzt dann keine Treffen mehr stattfinden können, aber die gehen mir wirklich ab. Also auch wenn ich dann überlege, dass auch andere Leute dann sich zusammensetzen wollen, dieses Gesellige, da freue ich mich dann schon wieder, wenn es soweit ist. Also das
dann
ist
die Gedankenaustausche. Ich habe in meiner Neujahrsbotschaft an meine Mitglieder geschrieben, die Gespräche, auch die Kritiken. Du hörst ja nur, was verkehrt machst, wenn das jemand anderes sagt.
Ja,
und auch das geht mir ab. Ja. Mir geht's feiern ab, mir geht's miteinander lachen. Das ist nicht bloß in der Politik, sondern im gesamten sozialen Leben geht mir das ab. Aber wir müssen jetzt noch eine Zeit lang da durch und dann schaffen wir es wieder und es gibt auch eine Zeit nach dem Corona.
Und ja, da hatte ich schon mal eine Umfrage. Was sagst denn du? Wird sich die Gesellschaft verändern wegen der Zeit jetzt im Moment?
Die Gesellschaft wird sich verändern. Ich weiß aber nicht, wie lange es anhält. Aber generell, es wird wahrscheinlich mehr nachgedacht. Muss ich jetzt das machen? Muss ich da hinfahren? Kann ich nicht ein bisschen mehr zu Fuß gehen? Kann ich nicht meinen Urlaub, der Bayerische Wald ist so schön, die Seenplatte in den neuen Bundesländern, die schön, kann ich nicht meinen Urlaub in schönen Deutschland verbringen? Auf lange Sicht gesehen. Das kann Auswirkungen können bleiben.
Eine Gemeinsamkeit, wenn wir schon beim Thema Urlaub sind, gibt es ja dann neben der Politik dann doch noch. Wir sind beide Camper und lieben Wohnwagen, mit dem Wohnwagen in Urlaub fahren und Campingplätze, gute Campingplätze. Für alle Leute, die gerne genauso viel verreisen wie du und ich, mit dem Wohnwagen, was ist dein Lieblingsplatz und was würdest du empfehlen, wenn es da mal wieder irgendwann mal gen Süden geht, wenn man sich überlegt, das liegt mal wieder am Meer und sowas, was ist dein Lieblingsdomizil?
Also der schönste Campingplatz auf der Welt.
Ja, ist auf der Welt gleich.
Auf der Welt, in meiner Welt, also ich gehe jetzt vor Europa aus, ich war schon in sehr, sehr vielen Ländern, aber der schönste Campingplatz, der ist erst ganz neu, der ist erst ein Jahr alt, der ist in Kroatien, in Funtana. Das ist ein Traum. Das ist 5 Kilometer südlich von Poric auf der Halbinsel Istrien. Ein Traum von der Qualität her, von der Quantität her, von der Größe und von der Lage. Also ein, und ist auch bezahlbar, ein herrlicher Campingplatz. Wobei ich, mir ist es im Prinzip egal, ich tue auf dem Hinterhof auch campen. Wichtig ist meine Freiheit. Das habe ich damals bei meinem Landtagsvideo schon gezeigt. Wichtig ist für mich Freiheit. Freiheit ist für mich, und diese Freiheit ist jetzt eingeschränkt. Jetzt, komm mal, egal welche Frage wir stellen, wir kommen immer wieder
auf dieses eine
Thema zurück.
Wieso bist du kein Mensch, der Wohnmobile mag, sondern Wohnwagen? Auch wieder wegen der Freiheit, dass man dann in die Innenstadt fahren kann ohne Probleme?
Nein, das hat einen anderen Grund. Ich habe ja lange Zeit Wohnmobil gehabt.
Ach so?
Lange Zeit. Ich habe in den 90er Jahren habe ich sogar 2 Wohnmobile gehabt, die habe ich vermietet. Ich habe das letzte 2010 gehabt, aber nach der Knieoperation habe ich es verkauft. Es gibt mehrere Gründe. Ein Grund zum Beispiel ist natürlich das Finanzielle. Wohnmobil kostet, ein mittleres Wohnmobil kostet 70.000, ein guter Wohnwagen kostet 20.000. Dann der Unterhalt ist natürlich, und dann ist das andere das, du kommst mit dem Wohn, mobil in viele Städte nicht mehr rein. Du, wenn du nach Monte Carlo fährst zum Beispiel, kannst du nicht rein. Da sind Schranken und du kannst dann mit dem Auto durch. Und wenn ich einen Wohnwagen habe und ich bleibe über 3 Wochen auf einem Platz, dann steht der dort, da ist Vorzelt und ich habe mein Fahrzeug dabei. Ja, ich habe immer ein Fahrzeug dabei. Das habe ich halt mit dem Wohnmobil nicht. Da muss ich immer mit diesem Wohnmobil oder mit dem Fahrrad ausfahren.
Ja. Ja, und jetzt immer so überlegen. Ich mag es wirklich gerne, wenn Winter ist, soll Schnee liegen. Ich mag gerne Schnee und dann hat man so eine schöne, dieses Winter Wonderland, wenn man so durch die Gegend fährt. Ich mag das wirklich sehr gerne, aber ach, ich überlege zu, wie wir so am Meer sitzen. Zum Beispiel Hausarbeiten lassen sich perfekt verfassen am Meer. Am Wohnwagen hast du so schönes Wetter und es ist schön warm, sitzt dann so im Schatten, da kann man so schön vor sich hintippen, bin ich viel lieber als dann hier, wenn es kalt ist und sowas. Und die Überlegung allein schon, da freue ich mich schon wieder auf den Sommer. Wann geht's bei dir normalerweise los?
Ja, ich bin ja nicht mehr berufstätig, nicht mehr oder vielleicht irgendwann wieder, weiß ich nicht. ich liebe den Sommer, ich liebe die Sonne, aber genauso gerne. Jetzt habe ich heute in den Nachrichten, nächste Woche gehen wir 15 Grad minus. Und ich bin ein ich kann es zwar nicht so gut, aber ich schieße unbändig mit dem Eisstock. Jetzt haben wir 5 Jahre nicht schießen können, weil es kein Eis gehabt hat. Jetzt wird es nächste Woche genügend dickes Eis geben und wir dürfen nicht.
Ja, darf ich mich da bitte selbst mit einladen? Das ist eine der Phänomene. Ich mag zum Beispiel am Meer Boccia, mag ich sehr gern. Ist ja an sich, du musst möglichst nah an die Kugel kommen. So ungefähr, auch wenn es ganz anders ist von der Sportart her. Ich würde das gerne mal testen. Ich war noch nie beim Eisstockschießen und denke mir immer wieder, was ist da die Faszination dahinter? Da geht's ja richtig ab.
Ja, das Eisstockschießen das lernst du relativ bald und Eisstockschießen, wir machen ja das nur spaßeshalber. Da kommt dann, es war ja immer, wir haben ja auch letzte Woche erst gesprochen mit meiner Familie, war meine große Tochter da, wie war das noch? Und am Eisstockplatz ist dann der Grill aufgestellt worden. Da hat der Heiselmar Karl, Bergbauer Karl, Gott hab ihn selig, Würstel gemacht. Mhm. Da hat's dann ein Pilz geben. Das ist das fehlt mir. Das ist das, was mir so fehlt. Und dann die dummen Gespräche gerade da unten dann. das fehlt mir.
Ja. Nein, da merkt man auch wirklich durch diese Lockdown-Zeit, was man alles schätzt im Leben und hoffentlich kommt das bald wieder. Und das ist auch ein guter Aspekt. Ich kann mich noch erinnern, ein sehr kalter Winter im Kurpark, Eishockey gespielt. Da war damals die Insel im Kurpark neu mit dem Motorikpark, mit Schlittschuhen um die Insel und Hockey gespielt. Ich kann mich noch erinnern, damaliger Kumpel von mir, dessen Papa kam aus Amerika und hat wirklich, also es hieß, er spielt mit uns Kindern Eishockey, ich war damals so 12 oder sowas, und der hat uns in die Knie Eishockey gespielt, der Puck ist noch so geflogen, aber es war so lustig, ich war jeden Tag im Kurpark und diesen Moment, den möchte ich wieder, und da kann mich auch keiner davon abhalten, wenn es möglich ist, im Kurpark da wieder Schlittschuh fahren zu gehen oder Hockey zu spielen, das mache ich dann auch im Individualsport.
Und das ist das, was bleiben wird. Ja. Man wird sein Leben intensiver leben, weil man weiß, was sein kann, wenn man eingeschränkt ist. Man wird wieder intensiver leben. Ja. Das hoffe ich. Das freue ich mich schon.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich habe gewusst, mit uns beiden, da vergeht nur die knappe Stunde. Wir sind jetzt bei 54 Minuten. Die vergeht sehr schnell. Ich hoffe, es war auch für euch da draußen sehr spannend zuzuhören. Und ihr könnt ja auch mal gerne kommentieren und uns jeweils eine E-Mail schicken. Auf der Stadtseite findet man auch die E-Mail vom Robert. Den könnt ihr auch mal gerne kontaktieren, wenn es irgendwie was gibt, was ihr so vermisst. Und was er gerne macht, im Winter als auch im Sommer, seid ihr vielleicht auch die Camper. Gibt es vielleicht irgendwelche politischen Themen? Es wurde jetzt auch lange über Politik gequatscht in dieser Ausgabe, die euch berühren. Was sind eure Standpunkte? Die könnt ihr uns mal gerne zuschicken. Wie gesagt, wir freuen uns besonders in dieser Lockdown-Zeit um jede Kommunikationsmöglichkeit, die es derzeit gibt. Herzlichen Dank fürs lange Zuhören und auch Einschalten. Und du wolltest noch was sagen?
Ja, ich möchte mich bedanken, möchte euch grüßen, Dom. Mal und möchte euch viel Gesundheit wünschen, ein erfolgreiches neues Jahr, und ich darf euch einladen, wenn wir jetzt dann Versammlungen haben, Ich brauche junge Leute, wir brauchen junge Leute in der Politik, wenn auch mancher Redakteur der Künstlicher Zeitung nicht für junge Leute ist, aber wir brauchen junge Leute in der Politik. Kommt zu uns, sprecht mit uns, bei uns ist es sehr loyal, es wird jedem zugehört. Kommt, schaut zu mir vorbei, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der sich mit uns identifizieren kann. Vielen Dank, tschüss, für euch.
Servus, macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Podcast.